Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid. Und heute nehme ich euch wieder mal mit auf einen Waldspaziergang durch den Herbstwald. Die Sonne scheint gerade, es ist schon ein bisschen oder deutlich frischer geworden, gerade hier in der Eifel, in den Höhen. Und ich persönlich finde das immer ganz schön. Ich mag Herbst total gerne. Also dieser Sommer, der war schon ziemlich warm. Und diese schwülwarmen Tage, es war gar nicht so warm, sagen wir mal 27 Grad, aber wirklich so schwül, dass einem ruckzuck der Schweiß ausbricht, auch wenn man gar nicht viel macht. Also das mag ich nicht so gern. Ich bin so ein Herbsttyp vielleicht, zumindest im Moment. Im Moment bin ich ein Herbsttyp. Ne? Der Herbst, wann fängt denn überhaupt an? Das ist immer die Frage. Ich habe mich gerade vorhin mit meiner Frau darüber unterhalten. Wann ist denn jetzt eigentlich Herbst? Ja, also offiziell, meteorologisch, also vom Wetter her, sagt man ja so 1. September. Da kann man jetzt aber sagen, ja gut, also mit dem Klimawandel, es wird ja alles, verschiebt sich ja alles immer weiter. Müsste man dann offiziell auch mal nach hinten verlegen. Astronomisch, also vom Sonnenstand her, ist das die Tag- und Nachtgleiche im September. Also wenn Tag und Nacht genau gleich lang sind, das ist so am, je nach Jahr, 21. oder 22. September auch, also 3 Wochen später. Ja, und mir ist es ehrlich gesagt wurscht. Es wird kühl, in den Nächten taucht der erste Bodenfrost auf. Ja, dann ist Herbst. Punkt. Und das haben wir jetzt. Und heute möchte ich mich mal mit euch auf eine Baumart konzentrieren, und zwar die Eiche. Nee, nicht die Buche. Die Buche haben wir jetzt schon oft genug gehabt. Ja, ihr wisst schon, ne? Gerade mit dem neuen Buch, Buchenleben, ist der Fokus ja noch stärker auf der Buche. Die mag ich halt unheimlich gerne. Aber da habe ich jetzt, glaube ich, schon genug erzählt, zumindest fürs Erste. Wir gucken uns mal die Eichen genauer an. Was es da so an Fun Facts gibt, was es aber auch an Missverständnissen gibt. Wo fangen wir denn da an? Ich glaube, wir fangen mal ganz klein an. Bei der Eichel. Ja, die Eicheln hängen ja jetzt am Baum. Ah nee, wir gehen noch einen Schritt zurück. Was haben wir denn überhaupt für Eichenarten bei uns? Also so weit verbreitet bis auf die eingeführten Arten sind Stieleiche und Traubeneiche. Also eingeführt flächig ist auch noch die Roteiche. Kommen wir gleich vielleicht auch noch dazu. Gucken wir uns mal die heimischen Eichenarten an, also Stieleiche, Traubeneiche. So, ich glaube, im Rheintal gibt es auch noch Pflaumeneiche, aber die werdet ihr so gut wie nie sehen. Also bleiben wir mal bei Stiel- und Traubeneiche. Interessanterweise gilt die Eiche so als typisch deutscher Baum. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, warum. Naja, oder vielleicht doch. Es liegt auch an der Religion. Ne? Früher hat man Bäume verehrt. Also ich habe mal gelesen, hier bei uns auf den Eifelhöhen war so bis ums Jahr 800, waren so Baumheiligtümer noch in Betrieb, sage ich mal in Anführungszeichen, bis eben die christlichen Missionare hingekommen sind, haben die abgehackt, Kapelle draufgesetzt und weg waren sie. Und das waren meistens Eichenhaine. Also die hatten was Göttliches. Aber wir kommen ja nochmal zu den zwei Eicheninnenarten, also Stiel- und Traubeneiche. So, und Stieleiche, da sind die Eicheln an längeren Stielen, auch nicht so viele Eicheln, die da dran sitzen, 2, 3, keine Ahnung. Die Blätter, die haben so Öhrchen am Ansatz, also da, wo der Blattstiel aus dem Zweig kommt und das Blatt losgeht, da sind links und rechts 2 so kleine Zipfel nach unten, so abgerundete, ganz kleine. Ne, und die Blattnerven, die gehen auch in die Buchten, also nicht nur in die Lappen raus. Ne, die sind ja so gebuchtet, die Blätter. Und da, wo diese Ausbuchtung nach außen ist, da geht ein Blattnerv rein, aber auch dazwischen. Und das dazwischen, das macht die Traubeneiche nicht. Und die Traubeneiche, da sitzen die Eicheln auch nicht an so langen Stielen, sondern in so Büscheln quasi. Also viel dichter am Zweig. Und die Traubeneiche, die ist eher so im Südhang, bei Trockenheit, trockenen Böden. Stieleiche eher tiefere Lagen, die auch häufiger überschwemmt werden. Die brauchen mehr Wasser. Und der Punkt ist der, wahrscheinlich gibt es überhaupt keine zwei Eichenarten. Also das könnt ihr überall nachlesen. Ja, da kann man so und so unterscheiden. Mhm. Aber die tauchen halt überall als Hybrid auf, also auch gemischt, von Natur aus. Und die Frage ist, sind das wirklich zwei Arten oder ist es nur eine Ausprägung, je nach Standort? Dafür spricht, dass zum Beispiel die Iwenacker-Eichen, das sind ja die, na, der Kleiber hier, also ob ihr den hört, hier im Hintergrund. Hier ist er ein bisschen am Schimpfen. Hey Kleiber, das sind übrigens dieselben Kleiber, die bei uns schön gefüttert werden. Die beschweren sich, wenn ich quasi durch deren Schlafzimmer spaziere. Ist ja gut. Ich bin ja nachher wieder weg. Das ist ja Kleiber, der hat mich jetzt ganz rausgebracht. Nein, wir waren ja bei den verschiedenen Eichenarten. Die Iwenacker-Eichen, also die ältesten Eichen Deutschlands, die man halt so kennt, vielleicht gibt es auch noch ältere, die haben ja in den Trockensommern auf einmal angefangen, teilweise, also es sind Stieleichen, astreine Stieleichen, haben auf einmal angefangen, Traubeneichenblätter auszubilden. Also die Trockenheitsform. Also derselbe Baum kann sowas. Ne? Überraschung. Spricht also eindeutig gegen die These, es ist eine eigene Art. Davon abgesehen gehören die Eichen zu den Buchengewächsen, sind also mit Buchen verwandt. Also im Gegensatz zur Hainbuche zum Beispiel, das ist ein Birkengewächs. Ja, ja, die Namen. Ne? Also die Menschen geben den Mitgeschöpfen Namen und die erweisen sich halt nicht immer als treffend. Okay, aber ich wollte ja anfangen bei der ganz kleinen Eiche, nämlich bei der Eichel. Die Eicheln, die sind ja so schön abgerundet, passt wie so ein Handschmeichler. Da startet ja das Baumleben und bevor es startet, also entweder fällt es runter, ne, die Eichel, buff, ne, in das Laub. Und das kann man grundsätzlich sagen, dass Samen, die einfach nur runterplumpsen, das sind Samen von familiären Bäumen, die sehr sozial leben und wo die Kleinen und die Großen zusammenstehen. Also die einfach zusammenbleiben möchten. Sonst würden die ja Flughilfen kriegen. Aber es schadet ja trotzdem nicht, wenn man sich so ein bisschen verbreiten kann. Weil Baumarten müssen wandern, ne? Zum Beispiel bei Eiszeiten oder so. Da macht es schon Sinn, wenn die auch ein bisschen verbreitet werden. Und da bedient man sich als Eiche, wie viele andere Baumarten auch, der Tiere. In dem Fall ist es der Eichelhäher, aber es sind eben auch Krähen, auch andere Tiere. Oder das Eichhörnchen, wie der Name eben schon sagt, mag auch Eichen oder auch Eicheln. Wobei, das habe ich neulich mal irgendwo gelesen, würde gar nicht stimmen. Eichhörnchen fressen gar keine Eicheln oder nicht gerne. Man kann hier sagen, also unsere Eichhörnchen verbuddeln die mal zumindest und buddeln die teilweise auch wieder aus. Das sehe ich von meinem Bürofenster aus, weil ich wohne ja im Wald. Also das Eichhörnchen heißt wahrscheinlich ja nicht umsonst so. Aber es geht darum, Tiere verbreiten das, sie legen Winterverstecke an, so wie ein Eichhörnchen, das vergisst es das schon mal. Oder der Eichelhäher, der legt halt so viele an, dass er es gar nicht alles braucht. Also teilweise ist 3-4-fache von dem, was er braucht, verbuddelt er. Und aus dem Rest werden dann halt Bäumchen. Und er verbuddelt das halt nicht unbedingt in der Nähe des Mutterbaums, sondern der fliegt auch schon mal weiter. Was er allerdings nicht so viel macht, der fliegt nicht so viel in die freie Feldflur raus. Das ist ja ein Waldvogel. Und das ist für Eichen doof, weil wenn sie wandern wollen, ne, also ein Teil des Nachwuchses quasi den Vögeln in die Federn fällt sozusagen oder in die Krallen oder in den Schnabel, dann ist ein Teil wird ja gefressen von den Vögeln, aber dann soll für den anderen Teil, ne, entschädigungshalber eben der Baum weiter verbreitet werden. Okay, also dazu müsste der Eichelhäher ja weiterziehen, damit der Baumnachwuchs dann woanders aufwächst, wo es noch keine Eichen gibt. Und das machen tatsächlich Vögel, aber meistens Krähen. Krähen sind da völlig unterschätzt. Also die Krähe, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, dass Krähen so ein schlechtes Image haben oder wenig wertgeschätzt werden, weil die machen nämlich häufig solche Wälder. Ich beobachte es ja jeden Tag, nur mit den Krähen, mit denen wir befreundet sind. Also die gehen da weit raus und pflanzen Eicheln oder verstecken Eicheln in den Wiesen. Wirklich einen halben Kilometer oder weiter weg vom nächsten Wald. So, und damit die Vögel das auch gut schlucken können, hat die Eichel diese schöne, weiche, länglich runde Form. Damit das schön runtergleitet und nicht zu einer Verstopfung führt in der Speiseröhre. Also hat die Eiche sich perfekt darauf angepasst, auf Lufttransport, zumindest bei einem Teil der Samen. Ja, jetzt wächst die Eiche schön langsam auf. Und da gibt es ein großes Missverständnis, dass Eichen sehr viel Licht brauchen, um in einem Wald zu wachsen. Das ist ein Widerspruch, weil in normalen Wäldern gibt es ja gar nicht sehr viel Licht. Höchstens ab und zu mal, wenn ein Baum stirbt. Ich stehe hier gerade an so einer Baumruine und ja, also ne, jeder Baum stirbt irgendwann mal und macht dann logischerweise auch Platz. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, muss ich mal gerade hier durch den Hang. Gucke ich mal, ob ich da kleine Eichen finde. Weil wenn dann, da kommt mal kurz ein bisschen mehr Licht hin. Ja, also Eiche braucht schon ein Tickchen mehr Licht. Ach, hier haben wir schon die erste kleine Eiche. Aber gar nicht so viel, wie man denkt. Also viele Forstbetriebe hacken da Löcher in den Wald, also hacken da ganz viele Bäume ab, damit da richtig Licht drauf kommt. Der Leipziger Auwald zum Beispiel, da hat das die Stadt gemacht. Das ist natürlich Quatsch, weil wenn man richtig Licht macht, dann kommt der Reparaturtrupp des Waldes, der Bergahorn, und sagt, das Loch ist ein bisschen groß, das müssen wir aber schnell wieder zumachen. Und dann wächst halt überall Bergahorn, wenn man der Eiche helfen möchte. Also ein weiteres schönes Beispiel dafür, dass man Bäumen nicht helfen kann, quasi gegen deren Willen. Die machen das schon dann, wenn es passt. Und so viel Licht braucht die Eiche gar nicht. Die wächst dann also so vor sich hin, auch sehr langsam natürlich in einem dichteren Wald und wächst auch so schön schlank wie die Buchen, muss sie ja auch. Wenn das die Eiche in Kunstwäldern wächst, und die meisten Laubwälder bei uns sind Kunstwälder, / Plantagen, dann macht sie Probleme oder bekommt Probleme. Sie macht welche und sie bekommt welche. Aus Forstwirtschaftssicht. Warum? Weil Eiche, wenn die Seitenlicht bekommt, was es ja in einem Urwald kaum gibt, also wenn da ein Loch entsteht, weil da ein Baum abstirbt, jetzt stehe ich gerade davor, eine riesige alte Buche, die ist tot. Da nagen schon überall alle möglichen Viecher dran rum. Dann entsteht da von oben ein Lichtkegel, aber doch nicht von der Seite. Also Seitenlicht ist für Bäume was ganz Komisches. Und dass die das ausnutzen, wenn von der Seite Licht kommt und bilden da sofort neue Ästchen, das ist eine Thema. Zum anderen dient das vielleicht auch dazu, den Stamm zu beschatten. Weil pralle Sonne auf den Stamm, da gibt es Sonnenbrand auf der Rinde, das mag kein Baum. Die Eiche hat, wie viele andere Baumarten, auch die Fähigkeit, aus dem Stamm auszutreiben und macht es dann wieder dicht. Das will Forstwirtschaft nicht. Und wenn man gleichzeitig durchforstet, also immer wieder Licht reinbringt, ganz viel sogar, sodass es auch Seitenlicht gibt, und sich dann wundert, dass die Eiche Seitenäste bildet, naja, also das ist dann schon komisch, dass man sich überhaupt darüber wundert. Und um das zu verhindern, pflanzt man unter Eiche auch gerne Hainbuche. Diese Hainbuche hat dann dienende Funktion, also es wird eingeteilt in Herrscherinnen und Diener in der Forstwirtschaft, haben wir so gelernt im Studium, heißt aber immer noch so. Eine dienende Baumart, ne? Also wenn man die Hainbuche fragen würde, würde die wahrscheinlich sagen, geht's noch? Ich diene doch nicht, ich wachse hier. Also wenn überhaupt, diene ich der gesamten Gemeinschaft. Und die Hainbuche kommt halt mit sehr wenig Licht aus, wächst sehr gut unter der Eiche, wird oft nicht ganz so groß und soll dann den Stamm beschatten, damit die Eiche nicht auf die Idee kommt, da auszutreiben. Das klappt natürlich nicht richtig. Also geht aber durch den Wald, wo relativ viel durchforstet wird. Da bilden sehr, sehr viele Eichen so büschelweise Seitenäste. Und das ist halt ein Qualitätsmangel. Also wenn man hochwertigste Ware erzeugen will, ja, sorry, das klingt jetzt alles nicht so romantisch, weil es ja ums Holz geht, aber auf diese Bäume trefft ihr halt draußen. Also wenn die büschelweise Seitenäste bilden, dann stimmt da was nicht. Das kann also zu viel Licht sein, das, was auf die Seite fällt. Das kann aber auch zu wenig Licht sein, und zwar in Plantagen. Wenn man nämlich Bäume in Plantagen hält, so möchte ich es mal nennen, Buche, Eiche, Hainbuche, irgendwas gemischt, dann entsteht da ein gewisser Konkurrenzdruck, weil die Elternbäume fehlen. Das ist also eine wilde Jugendhorde und Jugend gilt für mich bis zum Alter 100 mindestens. So ein Baum kann ja 500 oder 1000 Jahre alt werden. Und da steht so eine Jugendhorde ohne Erziehungspersonal. Und dann, da gibt es Studien dazu, also die nennen das natürlich nicht so, gibt es aber Studien dazu, dass da ein Konkurrenzdruck ausbricht. Und dann kann es sein, dass die Buche die Eiche unterdrückt. Und dann bildet die Eiche, da wird es zu dunkel für die Eiche, also die bildet paradoxerweise diese Seitenäste bei zu viel Licht, aber auch wenn es viel zu wenig ist, in jüngeren Jahren. Und wenn die Buche die überwächst, dann kriegt ihr eben Panik und bildet in Panik diese Angstreißer. Das ist ein Fachausdruck übrigens sogar. Angstreißer, weil man weiß, dieser Baum hat Panik. Und diese Konkurrenz erlischt in natürlichen Wäldern fast vollständig. Also je länger man nicht bewirtschaftet, desto weniger Konkurrenz gibt es unter den Bäumen. Das ist nämlich ein großes Miteinander. Aber so eine Jugendgang, ne, die sich nicht richtig benehmen kann, da kommt es eben zu so Auswüchsen. Und da kommt der Gedanke her, Bäume wären Konkurrenten. Nein, in einem geregelten sozialen Ökosystem sind Eichen und Buchen keine Konkurrenten. Also Eichen und Buchen, die können auch dicht nebeneinander stehen und über viele Jahrhunderte friedlich nebeneinander herwachsen. Die Eiche macht dann übrigens sogar was, was der Buche sehr zugute kommt. Und zwar gibt es da den hydraulischen Lift. Das heißt, das ist etwas, was bei Buche zumindest, ich kenne dazu keine Studie, dass man es da schon mal beobachtet hat, bei der Eiche sehr wohl. Wie geht das? Die Eiche pumpt nachts Wasser aus tieferen Bodenschichten nach oben. Ja, und das hat sie, das macht sie eben, das weist man nach, indem man markiertes Wasser nimmt in trockenem Boden und dann guckt, wo landet das. Weil es könnte ja auch ein Kapillareffekt sein, ne? Wie so Löschpapier, was Wasser nach oben zieht. Und dann misst man das und sieht, aha, ich habe ganz unten, da wo ich es reingepumpt habe in den Boden, dieses markierte Wasser. Und dann habe ich es nachts auf einmal oben im Boden und zwischendurch die Schicht ist trocken. Das ist ein eindeutiger Nachweis, aha, der Baum hat das hochgepumpt und oben aus seinen kleinen Wurzeln wieder entlassen. Und davon profitieren auch Buchen, die das nicht können anscheinend. Oder zumindest, wo es noch nicht beobachtet ist. Davon profitieren die, davon profitieren die kleinen Bäume, die mit ihren Wurzeln nicht so tief reichen. Also das ist ein Miteinander. Also die Eiche wäre ja schön blöd. Warum soll die ein Wasser nach oben entlassen? Also nimm mal an, da stehen jetzt keine kleinen Eichen drumherum, sondern nur kleine Buchen. Und Bäume erkennen ihre Nachbarschaft. Also bei Pflanzen grundsätzlich nachgewiesen, am Geschmack des Wurzelwassers. Also Wurzeln scheiden ja auch Substanzen aus, Zucker und so weiter, für Pilze, für Bakterien, mit denen sie zusammenarbeiten. Und wenn das so ähnlich schmeckt wie der eigene Saft, dann weiß ein Baum, mit dem bin ich verwandt. So, also wenn die Eiche merkt, mit dem bin ich gar nicht verwandt, dann würde ich doch kein Wasser rauspumpen da. Da halte ich ja meine Konkurrenz am Laufen. Also ein weiterer schöner Hinweis, dass Eichen und Buchen sich da gar nicht ins Gehege kommen, von Natur aus. Aber man kann es halt in Wirtschaftswäldern beobachten. Nur Rückschlüsse auf die Natur zu ziehen, ist so ähnlich, wie wenn man eine große Schweinefarm hat mit 10.000 Tieren im Stall und möchte daran Beobachtungen ableiten zum Verhalten von Wildschweinen. Das geht nicht. Ne? Also diese maximal 5 Monate alten Ferkel verhalten sich im Leben nicht normal. Und so ist das eben auch mit Plantagenbäumen. Eine Eichenplantage erkennt ihr übrigens daran, dass da sehr viele Eichen stehen. Eichen, meistens Hainbuchen, manchmal auch noch ein paar Rotbuchen, also unsere klassische Buche. Aber dass man im Oberstand, so nennt man das, also dass die Bäume, die groß sind, dass da das überwiegend Eichen sind, das gibt es in Deutschland von Natur aus nicht. Also es gibt ein paar Ausnahmen, sagen wir mal, die steilen Rheinhänge, die super trocken sind. Da gibt es armdicke, 100-jährige Eichen, da wächst keine Buche. Aber beschweren sich hier noch mehr im Wald. Aber von Natur aus, also in einem normalen Wald ganz viele Eichen, wie zum Beispiel im Spessart, das sind Plantagen. Also Plantagen kann auch heißen, das ist gesät worden. Es muss nicht alles gepflanzt sein im Sinne von kleinen Bäumchen, sondern es können auch Eicheln gesät worden sein, aber letztendlich sind das Plantagen. Also von Natur aus gibt es das so nicht. Die Eiche ist sehr robust, was Frost angeht, die verträgt auch gut Trockenheit, die verträgt auch gut Hitze. Besser als die Buche. Ja, also die Buche, der Buche geht es im Klimawandel übrigens ganz gut. Ne? Also da gibt es Studien dazu, dass die Buche teilweise sogar Ausbreitungstendenz in natürlichen Wäldern hat. Aber trotzdem ist die Buche empfindlicher. Die gleicht das halt aus, weil die Wälder, in denen sie wächst, ihr Klima selber machen. Ne? Wenn man empfindlich ist, ne, dann sorgt man halt dafür, dass die Außenbedingungen passend sind. Und bei der Buche, ne, die mag es halt gerne, sehr ausgeglichen, milde Winter, nicht so heiße Sommer, immer genug Regen. Und wenn nicht genug Regen da ist, dann lässt man es halt regnen. Und wenn es so warm wird, dann kühlt man sich eben. Das können Eichen auch. Die gehören ja dazu, zu diesem Ökosystemwald. Aber die halten halt einfach mehr aus. Und je heißer und trockener es im Sommer wird und je kälter die Winter werden, desto weniger Buchen und desto mehr Eichen tauchen im Wald auf. Also eigentlich ist das ein schöner Klimazonenindikator, so eine Eiche. Also hier bei uns, man weiß es ja nicht, hier gibt es ja keine Urwälder mehr, wie viele Eichen von Natur aus da wären. Aber ich würde mal schätzen, maximal 10%. Also sehr viel Buche, Ahorn, Erle, Esche, Bergulme, wie gesagt, Eichen natürlich, auch Hainbuchen, aber doch ein ganz, ganz großer Teil Rotbuche von Natur aus. Ja, wie gesagt, maximal 10% Eiche, meine Schätzung, hier direkt bei uns. Und im Osten Deutschlands, da sind es dann vielleicht 20-30% Eichen schon. Und dann gehen wir nach Polen rein, also immer weiter nach Osten und landen in Białowieża an der Grenze zu Weißrussland, also ganz im Osten Polens. Und da fehlt die Buche. Und die Eiche fühlt sich da pudelwohl. Also die Eiche hält irre was aus. Aber man denkt dann häufig hier bei uns, weil wir hier sind, wir halt im Buchenoptimum. Also das ist für Buchen richtig klasse. Also bei uns, ne, sage ich hier der Eifel, aber generell im deutschsprachigen Raum bis auf 1800 Meter Höhe oder so. Da sitzt die Buche so fest im Sattel, dass sie halt das Bild prägt. Ne? Und deswegen reden wir immer von Buchenwäldern, aber da ist immer mit gemeint, Dutzende Baumarten, aber in geringer Beteiligung. Haben wir übrigens auch so eine kleine Ecke hier, Weißtannen, gucke ich gerade drauf, auch so ein Trupp, der hier gut zurechtkommt in der Buche, weil die Weißtanne irre viel Schatten erträgt. Aber das machen wir andermal. Also Weißtanne kann ich extra mal vorstellen. Das ist wirklich eine schöne Baumart, die auch dazu gehört und über die man auch relativ wenig redet. Also zurück zur Eiche. Die Eiche in natürlichen Wäldern ist sie sehr kooperativ, sehr verträglich, wächst ganz hervorragend. Und man kann sie deswegen, weil sie so viel aushält, auch gut in den Garten pflanzen, in Städte. Die Eiche war früher ein typischer Hausbaum, ne, bei Bauernhöfen zum Beispiel. Warum? Ja, also erstmal hält sie viel aus, ist ziemlich sturmfest und sie bietet Nahrung für Schweine. Hausschweine, so war das natürlich gemeint, ne, bei Bauernhöfen. Jetzt muss man wissen, dass die Eiche sich ähnlich synchronisiert wie die Buche. Also die verabredet sich zum Blühen und die blüht auch nicht jedes Jahr. Na, die Eiche blüht auch nur alle 5 Jahre oder so, so richtig. Also dass sehr, sehr viele Eichen gleichzeitig blühen. Und man nennt die Mastjahre, weil man früher die Schweine dick und fett gemästet hat mit den Eicheln. Ich habe jetzt gerade neulich nochmal, ich habe so ein altes Forstbuch. Boah, wie heißt der, der es geschrieben hat? Hartig? Keine Ahnung. Müssen wir mal nachgucken. Da steht ganz dezidiert drin, wie die Schweine in den Wald zu treiben sind, wie viel da maximal sich aufhalten dürfen. Weil so eine Waldweide mit Schweinen, die macht ja auch den Wald kaputt. Ne? Und das wurde verkauft, diese Hüterechte, weil diese Eicheln, die enthalten ja irre viel Stärke und auch Fett. Und da konnte man die Schweine vor dem Winter, bevor sie geschlachtet wurden, nochmal so richtig fett mästen. Ne? Früher haben die Leute ja auch fett gestanden und je fetter, desto besser. Und da konnte man die richtig, richtig schön fett mästen. Und da musste man eine Gebühr bezahlen. Da war auch genau vorgeschrieben, wie die Tiere zu halten waren. Was ich übrigens auch interessant finde, dass in diesen alten Forstordnungen drin steht, dass man den Schweinen eine gemütliche Nachtunterkunft bauen muss im Wald, damit die sich wohlfühlen. Da habe ich gedacht, ey, guck mal, vor 200 Jahren. Man hat ja gedacht, die sind da mit Tieren nicht so zimperlich umgegangen. Doch, das war sogar vorgeschrieben, dass die das nachts gemütlich haben müssen. Also wenn man die in den Wald bringt, dann bitte ordentlich und so, dass die Tiere ihren Spaß haben. War vorgeschrieben, alles genau mit Abrechnungsverfahren und was es da alles so gibt. Ja, also deswegen nennt man diese Jahre, diese Blühjahre, die so von Natur aus alle 5 Jahre auftreten, so massenhaft, nennt man Mastjahre bis heute, ne, weil es um die Hausschweinemast geht. Das ist übrigens was, was die Eichen ja nicht wollen. Deswegen blühen sie ja nur in bestimmten Jahren alle gleichzeitig, damit die Schweine, also die Wildschweine, sich nicht drauf einstellen können in ihrer Anzahl. Ne? Damit das immer schön niedrig bleibt und dann nach alle auf einmal blühen und es gibt wenig Wildschweine und dann kann die Eiche sich auch schön vermehren. Und dem kreuzt der Mensch seit der Zucht von Hausschweinen ständig rein. Und es sind ja auch noch andere, die diese Eicheln wollen. Rehe, Hirsche und klar, besagte Eichhörnchen, Eichelhäher, die dafür aber wenigstens ein bisschen Verbreitungsdienste noch übernehmen. Das machen ja Hirsche und Rehe nicht, die zerkauen die und dann sind sie kaputt. Na, da wird also was, da wird nichts mehr ausgeschieden, aus denen Bäumchen wachsen können. Aber die Eiche hat natürlich für den Menschen weitere Bedeutung. Man hat daraus Schiffe gebaut, das könnte man aus Buche nicht, würde sofort verfaulen. Also Eichenholz, das macht die Eiche ja nicht, damit Menschen Schiffe draus bauen können, aber die Eiche lagert in ihren Inneren Gerbstoffe ein, um Pilzbefall zu unterbinden. Das klappt zumindest in jüngeren Jahren. Ne? Wenn die Eiche älter ist, fault sie auch aus, wie die allermeisten Bäume. Also fault lebendig aus dann, das ist auch okay. Da haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen. Das ist wie ein inneres Recycling, sodass sie diese gebundenen Nährstoffe dann ein zweites Mal aufnehmen kann. Also Mineralsalze, sowas. Aber sie versucht es zumindest zu verzögern, ne? Und lagert dann eben diese Stoffe ein. Das seht ihr übrigens bei Eichenholz, das ist dann auch so dunkel. Und das, wo die Stoffe noch nicht drin sind, das ist hell. Das nennt man Splintholz. Da, das sind die Wasserleitungen, die aktiv sind. Da ist noch nichts zugemacht und versiegelt und mit, ja, letztendlich sind es ja Giftstoffe, ne, aus Sicht der Natur vollgepumpt. Und so hat man Eiche eben auch viel genutzt. Das ist ja der Grund, warum Menschen so Eichenplantagen überhaupt angelegt haben und sehr auf Eiche gewirtschaftet haben. Man hat Weidenfässer draus gemacht, man hat Schiffe draus gebaut. Ne, man hat Häuser, ne, die Eichenbalken. Also früher hat ja kein Mensch mit Fichte gebaut. Woher? Hier gab es ja keine. Man hat mit Eiche gebaut, logischerweise. Auch das geht mit Buche jetzt mit modernen Verfahren, aber damals halt nicht. Ne, damals hat man aus Buche Holzkohle gemacht zum Beispiel. Man hat es als Brennholz genommen. Man hat kleinere Werkzeuge, man hat auch Schneidebrettchen, sowas, so ein Zeug, das kann man alles draus machen. Übrigens kommt ja auch das Wort Buch daher von der Buche und Buchstabe. Also Buch, die Buche hatte schon eine Bedeutung. Ne? Aber wirtschaftlich ist die Bedeutung, ja, das gucken wir gerade, ich komme hier gerade ein bisschen. Bin gerade ein bisschen irritiert, kommt denn da angefahren? Ach, das ist auch so ein bisschen eine Pest, dass Leute mit dem Quad durch den Wald fahren. Also ihr seht schon, ich lasse mich schon wieder ablenken. Die bleiben ja zum Glück auf den Wegen, man kann ja nicht querfeld einfahren, aber trotzdem finde ich es nervig. Ne? Also das muss ja echt nicht sein. Es ist verboten und das stört schon die Tiere. Warum stört sowas die Tiere? Weil das ungewohnt ist. Also Fahrzeuge, die sich schnell bewegen und die Leute, ne, gerade auch die fahren halt schnell, das gibt immer erst Alarmstimmung. Ne? Also hier, jetzt könnte man sagen, ja, aber du störst doch auch Peter. Ja, das stimmt, aber ich quatsche ja in einer Tour und bewege mich nur langsam und auch nicht so weit. Und das ist gut zu peilen für die Tiere. Ne? Das gibt weniger Alarmstimmung als eine schnelle, kurze Bewegung und mit großen, großen Differenzen, die in kurzer Zeit überbrückt werden. Da müssen Sie erstmal gucken, was ist denn hier los? Da geht der Puls mal richtig hoch. Sollte man also wenn ihr sowas habt, ne, fahrt bitte außerhalb des Waldes, also im Wald selber. Ne? Die Tiere brauchen halt auch ein bisschen ihre Ruhe. So, jetzt kommen wir wieder zur Eiche zurück. Also ist früher super wichtig gewesen, übrigens auch aus anderen Gründen. Das hat mir mal ein Waldarbeiter erzählt, ein ehemaliger, auch schon lange tot. Also ich habe das mal, als ich gestartet bin hier, als Förster, das war 1991, da habe ich mal direkt am Anfang mal geschaut, wer kann denn hier noch Sachen erzählen, das muss doch mal jemand aufschreiben. Gab es keinen, habe ich gedacht, okay, mache ich selber und habe mal geschaut, wer lebt denn noch von den ganz alten Waldarbeitern, die können ja dann besonders weit zurückschauen. Und Tatsache, da war ein Haumeister, so hieß es früher, das war quasi der Vorarbeiter, noch aus der Zeit, wo es gar keine Motorsägen gab. Und der erzählte, dass er vor dem Krieg 1937 hier dabei war, als das letzte Mal Lohrinde gewonnen wurde. Eichen-Lohrinde. Und dazu hat man Eiche zum Beispiel gebraucht, um Leder zu gerben. Das war keine Chemie, das ist ja dann abgelöst worden. Wie heißt das? Chromgerbung oder so? Ich kenne mich damit auch nicht so gut aus. Aber man hat halt die Eichenrinde, die Gerbsäure gebraucht. Deswegen heißt die auch Gerbsäure. Zum Gerben. Und hat dann die Rinde da abgeschält. Und natürlich macht man sowas im Sommer. Ich muss da mal aufstehen hier, knack, knack. Man macht logischerweise sowas im Sommer, weil dann sind die Bäume im Saft. Dann geht die Rinde gut ab, lässt sie sich sehr leicht abschälen und die Bäume sind natürlich anschließend tot. Hatte für die Leute aber einen sehr schönen Vorteil, mal rein für den Baum natürlich nicht, ne, beim lebendigen Leib gehäutet zu werden, ist ja nicht besonders nett. Aber für die Leute hatte das den Vorteil, dass die Bäume stehend vertrocknet sind. Die Krone war ja noch da, hat Wasser gezogen oder die Wurzel noch gepumpt. Das Holz ist also vertrocknet. Und konnte dann im Winter schön als trockenes Brennholz geerntet werden. Das geht ja normal gar nicht. Ne? Also wenn man Brennholz ernten möchte, also Bäume absägen zum Verfeuern, dann muss man die normalerweise 2 Jahre trocknen lassen. Das konnte man sich so sparen. Also man hat die Rinde gehabt und das Brennholz für den Winter auch schon direkt sauber vorbereitet. Und diese Wälder gibt es auch heute noch. Das sind diese typischen Niederwälder, so werden sie bezeichnet. Das sind eigentlich ganz böse ausgebeutete Forste. Man sieht das daran, dass die Bäume, dass da aus einem Stumpf viele Stämme gleichzeitig sprießen, die auch jetzt nicht so dick sind. Also mittlerweile macht man es ja nicht mehr so hart, diese Niederwaldwirtschaft, aber also Niederwald heißt, der darf nicht groß werden, der bleibt nieder, also klein. Ne, hat die so abgehackt und dann sind die aus den Stümpfen wieder ausgetrieben. So hat man damals gewirtschaftet. Dadurch gab es nie so richtig dicke Bäume. Das war halt, weil die Leute so arm waren, die brauchten das Geld. Ne? Und das war eine schöne Doppelnutzung, Rinde plus Brennholz. Und heute sagen dann manche, oh, aber Niederwald, es ist so ökologisch, müssen wir unbedingt erhalten. Da kann ich nur sagen, nein, dazu müsste man ja wissen, was soll der denn für ökologische Vorteile haben. Und da werden manchmal irgendwelche Vögel zitiert, Haselhuhn oder ich weiß es gar nicht. Langsam. Von Natur aus haben wir hier Urwälder. Ihr kennt, das ist mein Lieblingsthema. Und in dem Augenblick, wo wir uns einmischen, können wir nur eine Artenverschiebung bewirken. Aber wir können niemals sagen, wir haben mehr Arten. Also ich habe mich gerade vor ein paar Tagen mit einem Gallmückenforscher unterhalten. Den lade ich übrigens auch mal ein für eine Podcast-Folge. Das ist echt cool. Also der hat mir auch sein Leid geklagt, dass so wenig erforscht ist und so viele Insektenarten überhaupt nicht bekannt sind. Also Gallmücken, wenn ich ihn richtig verstanden habe, das kann er aber dann selber nochmal erklären, es gehört, glaube ich, zu den häufigsten Insektenfamilien, weiß ich gar nicht, sagt man das so. Also da gibt es wohl die meisten Arten und die allermeisten, so wie es aussieht, sind noch gar nicht entdeckt. Auch in Deutschland übrigens, viele Arten nicht entdeckt. Er hat gerade wieder eine Reihe neuer Entdeckungen veröffentlicht. Von Gallmücken. Also Gallmücken, also bei der Buche kennt man das, die machen so Zipfelchen auf den Blättern. Da drin sitzt die Larve und entwickelt sich da ganz geschützt. Das sind Gallmücken. Bei Eichen sind es, also gibt es sicher auch Gallmücken, muss ich dir mal fragen. Was ich da kenne, das sind die Gallwespen, Eichengallwespe. Die machen diese Kugeln, ist so groß wie eine Murmel. Sitzt jetzt, findet er bestimmt auch noch, wenn er mal ein bisschen sucht, in einem Eichenwald. Oder Eichenplantage, Eichenwälder gibt es ja nicht. Und diese Gallen, die haben wir früher als Geheimtinte genutzt. Also wenn man den Saft mit dem Saft auf Papier schreibt, dann sieht man das nicht, wenn es getrocknet ist. Und wenn man das immer eine Flamme hält, dann kommt die braune Schrift zum Vorschein. Wow, war das spannend. Und später habe ich dann gemerkt, das geht auch mit Zitrone. Braucht man gar keine Eichengallen. Aber es klang irgendwie geheimnisvoller. Und da sind wir schon bei Insekten. Die Eiche, die ist unter anderem auch bekannt für den Eichenprozessionsspinner. Das ist so ein Spinner, warum heißt der so? Weil die Raupen teilweise wie in so einer Prozession, also alle hintereinander in einer Reihe, ne? Kopf an Po und so weiter, schön hintereinander sich die Stämme rauf oder runter bewegen. Und deswegen heißt er so, Prozessionsspinner. Und der braucht lichtdurchflutete Eichenkronen. Und deswegen ist er von Natur aus extrem selten. Stand auch schon mal auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und ja, dann kam der Mensch. Ne? Und wenn der Mensch Wälder auflichtet, also von Natur aus, wie gesagt, Eiche ja eher selten hier bei uns. oder nicht so häufig. Und dann muss die Krone noch lichtdurchflutet sein. Das passiert in natürlichen Wäldern extrem selten, weil klar, von oben Licht, ja, aber es muss von der Seite Licht reinfluten. Und da stehen ja andere Bäume in einem Urwald. Also es kommt selten vor. Da muss der Nachbarbaum gerade zusammenbrechen und dann muss der Eichenprozessionsspinner aber auch diesen Baum finden. Also kein Wunder, dass der sehr selten war von Natur aus. Jo, jetzt kommt der Mensch und sagt, ach, Wald, den pfleg ich doch. Ne? Heißt es ja auch bis heute, der muss durchforstet werden, der tut dem tut das gut, wenn er mal ordentlich aufgeräumt wird. Nee, wisst ihr auch, tut dem Wald gar nicht gut, aber es profitieren Tiere davon, zum Beispiel der Eichenprozessionsspinner. Ich gehe hier mal gerade an so eine Eiche, die hier neben einer uralten Buche steht. Und natürlich keine lichtdurchflutete Krone hat. Ich gucke gerade mal darauf. Nein, hat sie nicht. Aber hier gibt es auch keine Eichenprozessionsspinner. Ja, kommt der Mensch, lichtet auf und dann sagt der Eichenprozessionsspinner, boah, super, jetzt habe ich endlich eine lichtdurchflutete Eichenkrone. Ach nee, ich habe zwei, ach nee, ich habe drei, ach nee, ich habe 3000. Jo, und dann vermehrt er sich und erst recht in Eichenplantagen. Oder bei Eichen, die in Städten gepflanzt werden. Sehr schön lichtdurchflutete Eichenkrone und da kann er sich halt ausbreiten, ne? Und an den Eichenblättern rumfressen. Und zu unserem Leidwesen sind diese Haare halt, die brennen, ne? die lösen Allergien aus und so weiter und so fort. Finden wir alle Mist, ich übrigens auch. Ne? Ich würde auch nicht gerne durch so einen Wald laufen, aber ein Wald, in dem Eichenprozessionsspinner wüten, ist in der Regel keiner. Das kann man vielleicht festhalten. Ne? Und da kriegt so ein kleines Räubchen die rote Karte und wird totgespritzt, zum Beispiel per Hubschrauber. Und in Wirklichkeit liegt es daran, dass der Mensch das Ökosystem so massiv verändert und degradiert, dass eben Parasiten, um nichts anderes handelt sich ja dabei, die Oberhand gewinnen können, ne, und uns dann wieder auf die Nerven gehen. Also es ist eigentlich auch wieder nur ein Gradmesser, dass eine eigentlich von Natur aus seltene Art auf einmal so Oberwasser bekommt. Da muss man doch überlegen, Mensch, woran liegt das eigentlich? Ne, und die Sachen liegen ja auf dem Tisch. Naja, in dem Zusammenhang, gerade bei der Eiche, haben wir auch noch was anderes. Wir haben den Eichenmehltau. Der war dieses Jahr wirklich an sehr, sehr vielen Eichen zu beobachten. Auch da mal einen Schritt zurück. Die Eiche ist ein, ja, die ist schon sehr empfindlich in Bezug auf, ich wollte gerade irgendeinen komischen Ausdruck sagen, nee, die Eiche ist einfach sehr empfindlich in Bezug auf Spätfröste. Die treibt ja auch relativ spät aus. Ja, im Vergleich zu anderen Laubbaumarten, ist also sehr vorsichtig, weil sie eben weiß, Frost geht gar nicht und da kriege ich schon mal eins auf die Fingerchen oder auf die Blätterchen, ne, und erfriert. Haben wir dieses Jahr auch wieder gehabt, Spätfrost. Wir haben Hagel gehabt, wir haben Spätfrost gehabt, also dieses Jahr war es für die Bäume nicht einfach. Das Wetter war top, ne? Also bei uns hier hat es viel geregnet, bei euch ja nicht überall, wie ich von den Zuschriften weiß. Aber hier hat es genug geregnet, es war schon ziemlich warm der Sommer, das muss man sagen, aber durch den vielen Regen war das ganz gut auszuhalten, auch für die Bäume. Aber es war halt früh im Jahr Hagel, dann kam Spätfrost und das ist natürlich für das frische Laub Gift. Ne? Das kann dann nicht volle Pulle arbeiten. Also haben die Eichen, das machen die ganz besonders gerne, machen viele Baumarten, aber die Eichen ganz besonders gerne, massenhaft Johannistriebe ausgetrieben, also Ende Juni. Und dieses frische Laub ist dann ganz massiv vom Mehltau befallen worden, einem Pilz. Das sind im Prinzip drei Pilzarten, die sind eingeschleppt worden. Die gab es hier früher nicht. Diese drei Pilzarten kommen sich gegenseitig nicht ins Gehege. Also der eine macht es oben, der andere unten und der dritte weiß ich gar nicht, wie der sich da einnischt, also wo der sein Spezialgebiet hat. Aber die befallen die Blätter so, ich habe es bei uns beobachtet, dass die funktionsunfähig werden und abfallen. So, und dann stehen jetzt diese Pinne, ne, also diese Johannistriebe, so einen halben Meter lang oder so, ohne Blätter da. Ne, also dass frisch eingeschleppt, wollte ich schon sagen, ich weiß gar nicht, wie lange es den in Deutschland gibt. Den Eichenmehltau. Aber das ist etwas, was die Eiche von Natur aus hier nicht kennt. Also es muss jetzt nicht heißen, dass es der Eiche dadurch an den Kragen geht. Die halten das aus in Normaljahren. Und wir hatten ein Normaljahr insgesamt. Aber das ist wieder sowas, was die Eiche so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt. Und dieser Mehltau, der kommt natürlich umso besser zurecht. Je mehr Eichen es gibt, je besser er sich verbreiten kann. Ne? Und von Natur aus sind eben nicht so viele Eichen hier bei uns im Wald. Dazwischen sind viele andere Bäume. Da ist es für den Mehltau nicht ganz so einfach, ein Exemplar nach dem anderen zu befallen. Ich gucke gerade mal hier rauf. hier in die alte Eiche, ob die Johannistriebe hat. Moment mal. Schwer zu sehen in so einem natürlichen Wald. Nee, die hat das nicht. Das gibt's ja gar nicht. Also die steht vom Forsthaus 150 Meter weg. Und nee, die hat diese Johannistriebe nicht gebildet. Der geht's hier besser. Aber gut, die Eiche am Forsthaus, die steht unter Douglasien und Kiefern, die mal irgendein Vorgänger gepflanzt hat. Die drückt sich da so ein bisschen nach der Seite raus mit den Ästen, damit sie ein bisschen Sonne kriegt. Und die hat Johannistriebe gebildet und die hat richtig eins auf die Fingerchen gekriegt dieses Jahr. Also das ist Eichenmehltau. Häufig zu beobachten. Ihr könnt ja mal gucken, ob es das bei euch auch gibt. Und dann wisst ihr, okay, damit mussten sich Eichen früher nicht rumschlagen. Ja, die Eiche. Dann haben wir noch das Thema Blitz. Also eine Eiche schlägt halt der Blitz so häufig ein wie in jeder andere Baumart auch. Aber bei der Eiche sieht man den häufiger. Das war ja früher eine der wenigen wirklich ganz rau gerindeten Baumarten. Also Buche ist glattrindig, Esche, Ahorn nicht ganz so rau wie die Eiche. Und je rauer, desto weniger bildet sich ein Wasserfilm auf der Rinde, sondern lauter so kleine Wasserfälle. Also es tropft und dann rinnt es wieder und dann tropft es. Kein durchgehender Wasserfilm. Und wenn dann ein Blitz einschlägt, der geht ja immer den Weg des geringsten Widerstands. Das ist dann nicht über der Rinde, also auf der Rinde, der Wasserfilm, weil den gibt es ja nicht. Sondern das ist das Splintholz, also die Wasserleitungen des Baumes. Die sind ja durchgängig mit Wasser gefüllt und die platzen dann, weil das Wasser sofort verdampft, auseinander. Und da gibt es diese sogenannte Blitzrinne und die überlebt die Eiche sehr gut. Da dringen natürlich auch Pilze ein und der Baum fängt an auszufaulen, aber der kann damit noch sehr, sehr alt werden. Manchmal schafft das auch, das zu überwallen, also die Wunde wieder zu schließen. Und wenn es dann ganz, ganz, ganz streng friert, dann kann das aufplatzen mit einem riesen Knall. Also gewehrschussartig. So eine Frostsprengung. Also das kann dann schon mal, das wann war denn das? Vor ein paar Jahren mal an der Ostküste USA, wo Bäume so geplatzt und zersplittert sind. Da war, glaube ich, von explodierenden Bäumen die Rede, aber das ist sowas. Also so schlimm ist das hier dann nicht. Aber das kann schon richtig fetzen, also richtig knallen. Also das kann passieren mit Eichen, die alte Blitzschäden haben oder andere alte Verwundungen. Also heutzutage kommen die Wunden ja eher von der Forstwirtschaft, die da mit Maschinen gegendengelt oder mit irgendeinem Stamm, den sie vorbeischleift, die Rinde kaputt macht. Da entsteht dann sowas auch. Also das kann Eichen dann leider auch passieren. Ich könnte jetzt noch auf die Ökologie eingehen, weil es wird gesagt, ja, also auf Eiche gibt es so und so viel heimische Tierarten, besonders artenreich, aber da bin ich immer vorsichtig. Also, weil dazu muss man sagen, das ist das, was man bisher untersucht hat. Und weil man vieles nicht untersucht hat, tue ich mich mit so quantitativen Aussagen immer ein bisschen schwer. Weil das ist unsauber wissenschaftlich. Also man kann sagen, unter den untersuchten Arten gibt es bei Eiche besonders viel. Aber weil man ja sehr viele gar nicht kennt, kann man nicht Pauschalbehauptungen aufstellen. Ist aber oft nachzulesen. Ich bin übrigens gerade dabei, ich habe noch kein Resultat, auszurechnen, wie viel Sauerstoff so ein Baum produziert. Aber eins ist schon mal sicher, es ist nicht für 17 Menschen. Die Zahl liest man ganz oft. Das könnt ihr mal recherchieren im Internet. Ein Baum produziert Sauerstoff für 17 Menschen. Nee, macht er nicht. Also ich glaube, ich bin aber dabei, das auszurechnen. Ich meine, es ist höchstens für einen, vielleicht noch nicht mal das. Also wenn Bäume, also auch Eichen, häufig sehr, sehr überschätzt. Eiche ist übrigens kein Pfahlwurzler. Unter Eichen baut sich die Wurzel ab. Da ist gar keine Wurzel. Also bei jungen Bäumen schon, klar, aber bei älteren Bäumen ist direkt unterm Stamm gar keine Wurzel. Also dieses Pfahlwurzler-Märchen oder diese Geschichte, das ist Quatsch. Die Wurzeln gehen weit raus und senken sich dann auch bei der Eiche in den Boden ab. Ja, was gibt es sonst noch zu der Eiche zu sagen? Ich komme hier gerade auch an einem alten Stumpf vorbei. Wird gerne gerade Eichenstümpfe von Wildschweinen zum Scheuern genommen. Ich gucke gerade mal hier, was ist mit dem hier? Der sieht aus, als ob der mal in Betrieb gewesen ist. Der hat nämlich so schön abgerundete Kanten. Die scheuern sich dann so lang dran. Die gehen ja gerne immer an dieselben Bäume. Bis sie es schon so richtig... Ja, die Kanten abscheuern. Und wenn man an Holz Kanten abscheuert mit Fell, dann muss man schon ganz schön viel scheuern. Aber Wildschweine mögen das halt, dass sie benutzen halt immer oder sehr, sehr gerne lange, lange Jahre immer wieder dieselben Scheuerstellen. Das können Baumstümpfe sein, das können ganze Bäume sein. Aber hier, das sieht so aus, als ob das hier der Fall gewesen wäre. Was man übrigens bei Eiche recht selten sieht, das sind versorgte Stümpfe. Also wie bei der Buche, ne, die alte Baumstümpfe, zumindest in natürlichen oder halbwegs natürlichen Wäldern gerne mitversorgt, sehe ich das bei Eiche selten. Also ich stehe hier gerade vor so einem Stumpf, die nächste alte Eiche ist 5 Meter weg. Die ist mit ihren Wurzeln also garantiert auch hier und da ist nichts passiert. Also dieser Stumpf ist allein. Gelassen worden ist natürlich jetzt tot. Ne, stimmt, das hätte ich eigentlich mal in Polen nachgucken müssen, in Białowieża, wo dieser Urwald oder sehr, sehr alte Wald ist mit sehr, sehr vielen Eichen, ob es da Stümpfe gibt, die mitversorgt werden, also wo kein grünes Blatt dran ist, die schon sehr, sehr alt sind und immer noch am Rand mit lebendiger Rinde bedeckt sind. Das ist mir, fällt mir gerade ein, bei Eiche so noch nicht begegnet. Zur Eiche ist noch was zu sagen, und zwar zu einer zugereisten Eichenart, zu der Roteiche. Die kommt aus Nordamerika und wird vielfach gepflanzt. Da wird gesagt, oh ja, prima, haben wir noch eine weitere Eichenart, sieht auch schön aus und so weiter und so fort. Ja, aber unser heimisches Ökosystem kann mit dieser Roteiche sehr wenig anfangen. Das geht schon los bei den Eichelhähern, die nicht gerne verstecken. Diese Eicheln haben auch eine andere Form, die schlucken sich auch nicht gut. Die sind zumindest nicht für unsere Vögel hier gemacht. Diese Roteichen, sie heißen übrigens so, weil die sich im Herbst sehr schön verfärben von den Blättern her. Das sind schöne Bäume, ne? Können ja auch nichts dafür, dass jemand hier hingebracht hat. Und die werden wegen Klimawandel, keine Ahnung was, den üblichen Geschichten hier angepflanzt, teilweise aber auch schon länger. Mit denen hat man schon entsprechende Erfahrung und weiß, dass unser Bodenleben mit dem Laub kaum was anfangen kann. Beziehungsweise, dass es für anscheinend etliche Bodenlebewesen sogar toxisch ist. Also die werden durch Roteichenlaub vergiftet. Also deswegen, wenn ihr irgendwo eine Einflussmöglichkeit habt, dann stellt euch doch gegen das Pflanzen von Roteichen. Die haben mit unseren heimischen Eichenarten nichts zu tun in Bezug auf das Ökosystem. Die stören hier. Die sind in den USA zu Hause, USA, Kanada. Tolle Baumart für das dortige Ökosystem, aber hier machen sie Probleme. Und das Problem ist halt, dass sie sich auch ausbreiten und dann unsere heimischen Ökosysteme unterwandern. Allerdings nur da, wo der Mensch die Bedingungen dafür schafft, dass sie sich ausbreiten kann, nämlich auflichten. In aufgelichteten Wäldern kann die Roteiche gut Fuß fassen. Und deswegen nochmal, bitte nicht anpflanzen, bitte nicht unterstützen. Wir haben unseren heimischen Eichen hier einen wunderbaren Baum, wunderbare Bäume, die es verdienen, hier weiter eine Heimat zu haben. So, was haben wir denn hier? Ah ja, das können wir vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Häufig nicht, aber doch ab und zu findet man das Eichenholz, irgendwas abgesplitterter Ast, der schon ein bisschen länger verrottet, am Boden und der ist gefärbt in einem kräftigen Dunkelgrün. Also es sieht so aus, ich denke mal, das sind Pilze. Was sind das für Pilze? Weiß das jemand? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das sieht total cool aus. Also so ein richtiges, wie nennt man das Grün? Ist das so ein Forstgrün, Tannengrün? Aber wirklich kräftig, wie aus einem Farbkasten. Richtig, ich würde mal sagen, knalldunkelgrün. Gibt es das? Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also nicht Olivgrün, sondern schon eher so ein Blaugrün. Ganz deutlich gefärbtes Holz habe ich nicht oft, aber doch immer wieder an Eiche gesehen. Und denke jedes Mal, musste mal rausfinden, was ist das für eine Pilzart? Das weiß ich nicht. Okay, nochmal zurück zur Eiche im heimischen Ökosystem. Also es gibt weniger alte Eichen in Deutschland. Also die Eichen, es gibt schon mehr ältere Eichen als ältere Buche. Also die Buche nimmt es offenbar eher übel, wenn man Wald zerhackt. Da kann die Eiche, es wird dann ja heißer, es wird trockener, da kommt die Eiche ja ein bisschen stärker zum Zuge. Das verträgt die also eher als die Buche, wenn man da Blödsinn macht. Und die verträgt sogar ganz großen Blödsinn, nämlich wenn sie eben ganz allein stehen muss. Und da kommt der Gedanke her, dass Urwaldbäume knorrig sind. Diese knorrigen, alten, einsamen Eichen, die zum Beispiel Caspar David Friedrich gemalt hat. Die stehen dann allein in der Landschaft rum. Der Urwald ist weg, ein Baum steht noch. Ja, und die sind ja auch ganz melancholisch, so düster, Nebel, keine Ahnung was, ne? Diese Bilder, die ich da im Kopf habe von Caspar David Friedrich. Und das sind immer Zeugen einer übernutzten Landschaft. Also wenn ihr sowas im Wald seht, so eine knorrige Eiche, dann sind das Überbleibsel, dann stand die mal allein. Und irgendwann hat man wieder aufgeforstet, der junge Wald wächst auch wieder auf die Höhe der alten Eiche. Dann sterben bei ihr die unteren Äste ab, aber es bleiben diese dicken Astknubbel, Beulen oder auch Totenäste. Ne, die hält die Eiche ja sehr, sehr lange, weil das Holz eben nicht so leicht verrottet durch diese Zusatzstoffe. Und sie ist vielleicht auch noch krumm und tief angesetzte Krone und was auch immer. So diese schönen, knorrigen alten Bäume, und die sind ja auch schön, aber das sind fast immer Zeichen für eine übernutzte Landschaft, in der nur noch einzelne Bäume standen. Und diese einzelnen Bäume hat man eben stehen lassen wegen der Schweinemast. Oder um Schatten fürs Vieh zu haben oder so. Und dann hat irgendjemand vor 100 Jahren gesagt, okay, brauchen wir nicht mehr, pflanzen wir wieder Wald. Und diese Eiche ist quasi, man nennt das eingewachsen, also der Wald links und rechts wieder hochgekommen. Und mittlerweile ist auf der Höhe von der Eiche auch wieder angelangt, von der Kronenhöhe. Und dann steht diese knorrige Eiche mittendrin. Und viele Leute denken, das ist besonders urig. Nee, das ist eigentlich besonders traurig, weil dieser Baum eben mal ganz allein war. Und das ist er im Prinzip immer noch, weil er steht ja jetzt in der Plantage. Das macht es ja eigentlich nicht wesentlich besser. Deswegen immer wieder der Punkt, wir brauchen mehr natürliche Wälder, wo auch Eichen ein natürliches Leben leben können. Und dann bilden sie die Stammform aus, genau wie die Buche auch. Schön schlank, mit einer kleinen Krone obendrauf. Und alles ist gut und da kann man sehr, sehr alt werden. Wie alt, weiß kein Mensch. Das sind immer nur Schätzungen, Vermutungen, wie alt Eichen werden können. Also Iwenacker Eichen schätzt man so, die ältesten auf plus minus 1000 Jahre. Man kann es halt nie mehr genau sagen, weil das Innere ist ja zerfallen, ne? Zum Mulm. Also die alten Stämme sind ja alle hohl. Und da kann man ja nicht sagen, wie alt sind die? Also wenn die einen irre langsamen Jugendstart hatten, ne, da kann man sich mal ruckzuck um 100, 200 Jahre verschätzen, vielleicht auch 300. Man hat ja nur außen die Wände, die man zählen könnte. Und dazu müsste man den Baum ja verletzen, das will man auch nicht. Also das sind alles immer nur grobe Schätzungen und auch nur an den Bäumen, die man untersucht hat. Und ihr erinnert euch vielleicht an die eine Folge, wo Tobias und ich die Eiche abgesägt, sag ich schon. Die ist umgefallen, die lag an der Straße. Das war doch diese Folge, wo wir mit der Handsäge da eine Scheibe rausgesägt haben. Und wir dachten, der Baum wäre 140 Jahre alt und tatsächlich ist er knapp 300. Also so kann man sich vertun. Und der war nicht besonders dick. Ne? Also nur als Beispiel, die Iwenacker Eichen, die sind, weiß ich gar nicht. Ich wollte jetzt irgendeine Zahl sagen, die kenne ich gar nicht. Aber irre dick. Also hier bei uns, diese Baumscheibe, die hat vielleicht, weiß ich nicht, 50 cm Durchmesser. Ne? So plus minus. Das ist nicht viel. Iwenacker Eichen, keine Ahnung, was haben die, 2 Meter? Ne? Also da kann man sich sehr, sehr vertun. Also man müsste viel mehr forschen. Es muss viel, viel mehr Forschung zum Thema Wald geben. Also weil das in vielen Bereichen einfach ein weißes Blatt ist, unbeschriebenes Blatt. Da könnte man ja was draufschreiben. Zumindest dann, wenn man meint, man muss eingreifen, weil dann sollte man ja wissen, was die Folgen sind. Apropos Folge, das ist noch ein kleiner Hinweis auf einen, in Anführungszeichen, Schwester-Podcast, also ist ein Podcast, Weltwach heißt der, und der Gastgeber ist Erik Lorenz. Mit dem habe ich schon mal 2 Folgen gemacht, also als Gast bei ihm, und ich war jetzt wieder zu Gast bei ihm. Er sitzt übrigens in New York und hat natürlich per Zoom oder keine Ahnung, was es war, mit mir die Aufzeichnung gemacht. Nee, es war, glaube ich, nur eine spezielle Podcast-Software, also die Qualität noch besser ist. Wie auch immer, eine sehr schöne Podcast-Folge, wie ich finde. Ich mag das ja, wenn andere Leute mich mal so ein bisschen, ich sage mal, ausquetschen oder auch mal Fragen stellen, auf die ich nicht vorbereitet bin, die so noch keiner gestellt hat. Also ich glaube, es ist ganz schön geworden. Wir verlinken das mal hier unten in den Shownotes. Also wenn ihr mögt, könnt ihr auch da mal reinhören. Weltwach mit Erik Lorenz. Ja, jetzt gehe ich wieder ins Forsthaus. An diesem wunderschönen Nachmittag, was mache ich gleich? Ich versorge zusammen mit meiner Frau gleich unsere 2 uralten Ziegen. Also die eine ist jetzt, die wird jetzt 14 im Winter, hat schon keine Backenzähne mehr, frage ich mich immer, wie kann die eigentlich noch kauen? Also hier sind ja nur noch die Leisten da. Und eine Ziege ist ein Wiederkäuer, das heißt, die rupft das Gras ab, zerkaut das nur grob, also wenn es noch geht, schluckt es runter und wenn sie dann irgendwo gemütlich liegt, dann kommt das wieder hoch und dann wird es richtig durchgekaut. Aber ohne Zähne richtig durchkauen, geht ja eigentlich nicht. Also ich meine, die wird tierärztlich gut überwacht, die ist auch, ne, Futter, alles gut. Aber ich ist mir trotzdem ein Rätsel, wie zerkaut die ihr Futter ohne Backenzähne? Das muss ja zermahlen werden. Ne? Und nur mit Zahnfleisch, schwierig. Na gut, auf jeden Fall, die Squeech schon genügt. Zusammen mit ihrer anderen alten Kollegin, die aber noch Zähne hat, weil sie ein bisschen jünger ist. Und dann haben wir noch die zwei alten Pferde. Und da werden wir gleich schon mal rüberlatschen, werden unsere Krähen, also unseren Anführungszeichen Krähen füttern, Coco und Kiki. Also Kiki ist seine Frau. Die ist übrigens ein bisschen scheuer, deswegen schmeißen wir immer so ein paar Walnussstückchen ein bisschen weiter weg, weil Coco sie sonst so ein bisschen weghackt. Ne? Ja, ist nicht immer so ganz nett, aber... Und ich habe den Eindruck, der wird auch langsam ein bisschen dement. Also früher ist er bis auf einen Meter rangekommen, jetzt hält der Abstand. Okay, das muss ja nichts mit Demenz zu tun haben. Aber der konnte früher, auch wenn der, ich sag mal, 30, 40 Meter weg war und wir haben irgendwas hingelegt, kam der angeflogen, hat das Zielgerichte gefunden, auch im Gras, überall. Ne? Das schafft er nicht mehr. Also wir legen sogar extra auf so einen kleinen Trampelpfad, extra an Stellen, wo kein Gras ist, also wo man es gut sieht. Und der trippelt vorbei und findet es nicht. Das Gefieder sieht auch nicht mehr ganz so frisch aus. Aber gut, Coco kennen wir jetzt seit 10, 11 Jahren. Wobei Krähen, so die Obergrenze liegt, ist ja auch umstritten. 20, 15, 20, vielleicht auch älter. Also Raben können noch mehr älter werden. Weiß ich nicht genau. Wenn wir den schon seit 10, 11 Jahren kennen, wir wissen ja nicht, wie alt war der da schon, als wir ihn kennengelernt haben. Also auf jeden Fall ein älterer Knabe. Und wir haben den Eindruck, der lässt so ein bisschen nach. Aber gut, warum soll es das bei Tieren nicht auch geben? Also wir hatten mal eine Ziege, die ist dement geworden. Da hat sie wirklich überhaupt nicht mehr zurechtgefunden. Dasselbe ist uns mit einem alten Hund passiert. Der Maxi, die wir 15 Jahre hatten, bis er uns gestorben ist. Ja, der ist wirklich irgendwann... das komplette Licht im Oberstübchen ausgeblasen gewesen und die konnte dann wirklich gar nichts mehr. Ne? Und dann ist es dann halt leider vorbei. Aber gut, heute jedenfalls noch nicht mit Coco. Die kriegen gleich noch ihre Walnüsse zur Kaffeezeit. Es ist nämlich jetzt, guck mal auf die Uhr, 15 Uhr. Ja, da werden wir uns mal langsam rüber begeben. Dann wisst ihr mal, wie mein Tag sozusagen endet. Nee, endet nicht. Danach sitze ich wieder am Schreibtisch. Ja, aber es ist einfach eine schöne Mischung. Also ich habe mich echt gefreut, dass ich mit euch heute im Wald unterwegs war. Die Vögel, der Kleiber ist auch wieder da und sagt wahrscheinlich, ich möchte jetzt nochmal einen Meisenknödel haben. Jo, kriegste. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit an Bord seid. Dann haben wir eine Folge Waldaktuell und dann beantworte ich wie gewohnt auch eure Zuschriften, die ihr so fleißig unter podcast@wohllebens-waldakademie an mich schickt. Ja, ihr Lieben, dann macht's gut und bis bald. Tschüss.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.